Apostel heißt der Gesandte und Paulus ist ein Apostel. Jeder Apostel des Neuen Testaments, habe ich gesagt, ist ein Jünger. Doch nicht jeder Jünger ist ein Apostel. Und es gibt verschiedene Arten von Apostel, aber es gibt nur eine Art der Apostel, die man wirklich auch, sage ich jetzt mal, als die Apostel, die wir jetzt so schlechthin kennen. Und auch diese Apostel haben nur auch das Neue Testament eben geschrieben. Da will ich jetzt aber nicht noch weiter so groß drauf eingehen. Apostel heißt der Bote bzw. Gesandter. Und das wird auch hier in dem ersten Abschnitt wird es ziemlich deutlich. Also Gott wird auch sehr deutlich, Gott ist der Befehlsgeber. Jesus ist der Sendende. Und Paulus in dem Fall ist der Gesandte. Sehr schön auch von dem, wie die Reihenfolge hier eben auch beschrieben wird, auch deutlich. Gott ist der Befehlsgeber, Jesus ist der Sendende und der Apostel Paulus ist der Gesandte. Apostelgeschichte 16,2, da bin ich drauf eingegangen, hatte der Timotheus, das heißt Ehre Gott. Und man muss auch sagen, der Timotheus hat mit seinem Leben auch Gott die Ehre gegeben. Er war durch Paulus zum Glauben an Jesus gekommen. Und was ich sehr interessant und bemerkenswert fand, war, dass in Apostelgeschichte 16, Vers 2 steht, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Laodicea und Ikonien. Und die meisten von uns wissen, was dort in Laodicea war. Da ist Paulus bei der ersten Missionsreise gesteinigt worden und hat es überlebt. Ob er wirklich richtig tot war oder ob er einfach bewusstlos war und sie ihn für tot gehalten haben, weiß man nicht genau, aber es auf jeden Fall war es interessant. Die haben ihn dann vor die Stadt geschmissen, kann man sagen, und haben sich die Jünger, die mit ihm zusammen waren, um ihn herumgestellt und dann ist er wieder aufgestanden. Ist dann 2 Tage noch in Lystra gewesen, dann sind sie weitergezogen. Und worauf ich dann auch noch einging, ist einfach, weil es hier erwähnt wurde, Gnade. Gnade ist passiv, bekomme ich. Barmherzigkeit ist auch aktiv. Das heißt, Gnade, da kann keiner was machen. Das kriege ich von Gott quasi geschenkt. Barmherzigkeit ist aber aktiv. Und Barmherzigkeit erfahre ich einfach durch Gott. Ich habe dann verschiedene Beispiele gebracht. Auf der anderen Seite einerseits von dem barmherzigen Samariter. Und es gibt da so eine Reihenfolge. Gnade und Barmherzigkeit, dann ist die Voraussetzung für Frieden. Und dann bin ich kurz darauf eingegangen, wie entsteht Frieden. Man geht aufeinander zu, wenn zwei verfeindete Parteien sich gegenüberstehen. Jeder stellt seine Befindlichkeiten hinten an. Man vergibt einander und jeder ist bereit, Abstriche bzw. Opfer zu bringen, um diesen Frieden zu ermöglichen. Was ist Friede? Ja, Friede ist einfach in Harmonie zusammenleben. Das möchte ich jetzt einfach mal kurz so umreißen. Und er beschreibt dann hier Gott noch als Vater. Da bin ich drauf eingegangen, was ist ein Vater? Erzeuger, in unserem Fall Schöpfer, dann Versorger, Beschützer, Unterstützer, Gönner. Dann von Jesus spricht er als Herrn. Herr heißt im Grunde genommen, ich bin im Grunde genommen Sklave, ein Leibeigener, ein Untergebener, Befehlsempfänger und bekomme das zum Leben Notwendige. Jesus ist nicht ein Herr im herkömmlichen Sinne, wie wir es jetzt so sicherlich kennen, sondern er ist einfach jemand, der das Bestmögliche uns gibt, damit wir ihm auch fröhlich und hingebungsvoll dienen können. Er ist jemand, der aus Liebe gibt. Dann Paulus ließ Timotheus zurück, um die Gemeinde einfach zu stärken, zu ermutigen, sie zu unterstützen. Aber vor allem auch, und das hat er betont, die Gemeinde, sage ich jetzt mal, auf die richtige Spur zu bringen, wenn man so sagen will. Ne? Und Anweisungen zu geben, wie sie einfach ihren Glauben an Christus leben sollen. Und da ging es eben einfach darum, einfach ihnen klarzumachen, dass sie nicht irgendwelchen Fabeln hinterherrennen und irgendwelchen Geschichten glauben, die gar nicht wahr sind, sondern wirklich an das glauben, was Gott will. Und er sagt eben, dass sie nichts anderes lehren. Nichts anderes, da werde ich dann auch nachher nochmal genauer drauf eingehen, als die gesunde Lehre, auf die Paulus gerade jetzt auch im Timotheusbrief mehrere Male drauf eingeht. Oder im Titusbrief auch. Heißt es, der an dem der Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Es geht immer wieder um diese gesunde Lehre, die wichtig ist für unser Glaubensleben. Und dann eben Kapitel 1, Vers 10 steht ja, und da geht es auch heute drum, wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Da weist Paulus immer wieder darauf hin, auf diese gesunde Lehre. Genau. Und das werde ich jetzt nicht im Detail ausführen, aber es ging in erster Linie einfach auch darum. Also das Ziel der Zurechtweisung war, und das beinhaltet diese gesunde Lehre, Liebe aus reinem Herzen. Das erwähnt er hier im, genau, das Endziel der Weisung oder Weis, also der Anweisung ist, was also mit dem Modus tun soll, ist aber Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ich denke, dass diese drei Bereiche diese gesunde Lehre beinhalten. Nämlich Liebe aus reinem Herzen. Was bedeutet reinem Herzen? Das heißt, ich bin sauber, meine Motive sind anständig, ehrlich. Ja, ich bin echt dem anderen gegenüber. Ich verstell mich nicht. Ja, oder ich sag dir irgendwas und habe dabei einen ganz anderen falschen Hintergedanken. Ich will dich dazu bringen, irgendwas zu tun oder zu sagen, weil ich an mich denke und denke, ja, wenn die jetzt das oder derjenige das jetzt tut, habe ich einen Vorteil davon. Und das heißt ja, Liebe aus reinem Herzen, ich habe keinen falschen Hintergedanken. Dann Liebe aus gutem Gewissen. Was ist gut? Gott ist gut. Meine Motivation ist einfach, das Beste für den anderen zu wollen. Und das nächste ist, aus gutem Gewissen, wenn ich ein gutes Gewissen habe, wenn ich aus gutem Gewissen handle, dann handle ich auch anhand dem, was mir Gott in seinem Wort sagt. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Das heißt, wenn ich ein gutes Gewissen haben will, dann hat es immer was mit dem Wort Gottes zu tun. Denn es gibt nichts Besseres als das Wort Gottes. Und anhand von dem Wort Gottes, ja, soll ich ja mein Gewissen schärfen. Ich kann mein Gewissen auch totschlagen. Ich weiß, das ist falsch, was ich da mache. Und ich mache es trotzdem. Und beim ersten Mal zucke ich vielleicht noch ein wenig. Beim ersten Mal habe ich vielleicht noch ein etwas ungutes Gefühl. Beim zweiten Mal, habe ich vielleicht auch noch ein schlechtes Gefühl, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Und je öfter man Dinge tut, umso mehr, sage ich jetzt mal, erschlage ich mein eigenes Gewissen. Ich decke es immer mehr zu. Und irgendwann wird es zur Selbstverständlichkeit. Und so kann ich mein Gewissen auch ändern. Und darum sagt er hier, er legt hier eine Betonung auf dieses gute Gewissen. Wenn ich, da bin ich dann noch drauf eingegangen, Epheser 2, Vers 10, wenn ich ein geschärftes, gutes Gewissen habe, dann werde ich auch das tun, was in Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Einfach ist der Maßstab unseres Gewissens ist und bleibt dieses großartige Wort Gottes. Und dann ungeheuchelter Glaube. Liebe mit oder aus ungeheucheltem Glauben. Was bedeutet ungeheuchelt? Ungeheuchelter Glaube. Das bedeutet frei von falschen Überlegungen. Und was ich auch interessant finde, ein Heuchler handelt immer gegen seine eigene Überzeugung. Oder immer wieder. Ich habe eine Überzeugung, aber ich heuchle dem irgendwas vor, weil ich einen falschen Eindruck erwecken will. Und am Ende belügt er sich einfach selber. Es ist eine andere Form von Lügen. Und er belügt sich auch selber. Und versucht, einfach durch Vortäuschen falscher Tatsachen, sich selbst Vorteile zu verschaffen. Und das wird im Psalm 78 sehr schön auch zum Ausdruck gebracht. Doch sie betrogen ihn mit ihrem Mund und mit ihrer Zunge belogen sie ihn, denn ihr Herz war nicht fest in ihm gegründet und sie blieben nicht treu an seinem Bund. Ein Heuchler, der geht im Grunde umher, der sagt dir, was für ein toller Mensch du bist und in Wirklichkeit würde er dich lieber umbringen. Das ist einfach ganz kurz gesagt. Also ich kenne solche Menschen, umarmen dich und so ungefähr, ja, wie toll und schön. Und wirklich, und du weißt aber genau, die kann dich überhaupt nicht ausstehen. Die kann dich nicht leiden, weil ihr Leben spricht nicht mehr ganz andere Sprache. Und dann Küsschen hier, Küsschen da und auch und hier. Da kriege ich, also da stehen mir echt die Haare zu Berge. Also es ist echt gruselig. Also sowas, das hasse ich wie die Seuche. Was bedeutet nichts anderes lehren? Ich habe diese Predigt, also eigentlich diese zwei Predigten mit zwei Slogan überschrieben. Einmal, und das zieht sich über den ganzen Text hinweg, kann man eigentlich über den ganzen Abschnitt von Vers 1 bis 11 sagen, halte fest an der gesunden Lehre, denn darum geht's. Festhalten an der gesunden Lehre, an dem, was Gott hier in seinem Wort eben sagt. Und den Vers 6 bis 11 würde ich überschreiben, Dummschwätzer kontra Gesetzloser. Dummschwätzer kontra Gesetzloser. Nichts anderes lehren, Kapitel 1, Vers 3, B, und dann im Vers 10, und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, oder dann in 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und genau das erleben wir heute. In ganz, ganz, ganz vielen Gemeinden. Und wenn ich an die Rothenburger Gemeinde zurückschaue, aus der ich komme, ich habe die Leute, diese Gemeinde geliebt. Ich bin in diese Gemeinde sowas von gern gegangen. Da war eine Herzlichkeit da, eine klare Verkündigung. Und dann erlebst du, das war schon zum Teil in der Zeit, als ich in Rothenburg noch war, aber dann hat sich dass man mich gefragt hat, auch zu predigen, das ist dann total zurückgegangen. Dann hat man von vielleicht 5 oder 10 Mal im Jahr, waren es dann plötzlich nur 1, 2, 3 Mal im Jahr und irgendwann, kurz bevor ich dann von dort weggegangen bin, war es nur einmal. Und ich habe mich gefragt, warum? Ich habe dann nicht weiter mich darüber aufgehalten, aber wenn man dann so manche Dinge gesehen hat, hat man gemerkt, ich habe auch, und das wisst ihr sicherlich auch, versucht immer Dinge auf den Punkt zu bringen, Leute auch darauf hinzuweisen, wo die Bibel einfach sagt, da sollst du dich entsprechend verhalten, nach dem, was die Bibel sagt. Und es gibt halt Leute, die stört es einfach. Dass man einfach sagt, okay, da ist bei dir ein Punkt und den solltest du einfach ändern. Aber das sage ja nicht ich, sondern das sage ich deswegen, weil die Bibel mir das sagt, weil die Bibel darüber spricht und ich das eben dann auch entsprechend weitergebe. Aber da kommt genau das, man verlässt die gesunde Lehre und und holt sich dann eben Verkündiger, die genau das sagen, was ich eigentlich hören will, was mir so gut tut, was mich bestätigt in meinem sündhaften Leben. Und das habe ich gemerkt, und wenn ich dann nach Rothenburg wieder zurück in die Gemeinde kam, habe ich genau das auch zum Teil festgestellt, dass man immer weiter von einer klaren, deutlichen Verkündigung in eine andere Richtung einfach geht, die einfach den Leuten, sagen wir, so ein wenig balsam um die Seele schmiert. Ja, nicht den Finger in die Wunde legen, es könnte ja sein, dass der mich dann danach kritisiert. Ja. Und da heißt es, von dieser gesunden Lehre, und da bin ich ja gerade schon drauf eingegangen, das ist einmal Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus gutem Gewissen und Liebe aus ungeheucheltem Glauben, sagt Paulus hier, davon sind die Epheser abgewichen, abgeirrt. Und dann geht's los. Und dann sagt er, ja, sie haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Was ist ein leeres Geschwätz? Macht's vielleicht ein ganz klein wenig deutlicher. Was ist das? Ein Glas.
Ein leeres Glas.
Genau. Das heißt, ich kann das jetzt umdrehen, passiert gar nichts. Bitte?
Ja.
Luft, genau. Sehr gut, Marc. Ja, da ist Luft drin, du hast recht. Absolut. Aber, ja, sehr gut. Ich wollte jetzt aber keine Luft trinken. Ich wollte aber irgendwas trinken, ja. Aber das heißt, in dem Moment, wenn das Glas leer ist, ist es nutzlos. Es ist nutzlos, es bringt mir gar nichts. Ich kann es auf den Kopf stellen, fällt nichts raus. So, wenn ich jetzt das Glas nehme, ja, dann habe ich hier eine Pfütze. Da ist ein Inhalt drin. Und dieses Glas, wenn man so sagen will, lebt in dem Moment seiner Bestimmung. Es ist ein Inhalt drin. Das könnte jetzt Wasser sein, wie hier. Das kann jetzt ein Saft sein. Das kann keine Ahnung was alles sein. Ja, da könnte ich jetzt auch Reis reinfüllen, wenn ich es jetzt als Maß Einheit nehmen möchte. Also ich könnte jetzt das unterschiedlich füllen, aber das ist die Bestimmung dieses Glases, dass ich in dieses Glas etwas hineinfülle. Und was sagt Paulus hier? Sie haben ein sogenanntes leeres Geschwätz. Die erzählen dir was und wenn du dann weggehst, denkst du, was hat er mir jetzt gesagt? Er redet, aber er vermittelt nichts. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn jemand so labert, dann sollte er sich hinsetzen und sollte einfach die Klappe halten. Es ist einfach, es ist einmal mühsam, sich das anzutun. Man hört zu und am Ende sagst du, was habe ich jetzt für einen Wissensgewinn dadurch? Es sind im Grunde genommen Worthülsen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich meine, ich bin ja, das weiß ja jeder, ich bin echt ein Mathematiker, ne? Genau, genau. Das weiß so jeder, ich bin ein Mathematiker. Jetzt stellt euch vor, ich stelle mich jetzt in die Schule, in die der Emanuel geht, und ich erzähle da irgendwelche Sachen über Mathematik und wie Mathematik funktioniert. Und erzähle irgendwelche Formeln, wie man was macht. Das kann alles stimmen. Aber der Emanuel wird hinterher sagen, ja, was hat er jetzt erzählt? Ich weiß gar nicht, der hat jetzt eine Stunde lang darüber geredet, über irgendwelche mathematischen Formeln, aber ich habe null verstanden. So, jetzt stell dir vor, ich würde den gleichen Vortrag in der Klasse vom David halten. Ich glaube, ich würde nicht einmal eine halbe Stunde rumkriegen, dann würde der, ich weiß nicht, ob du das dann sagen würdest, aber zumindest würdest du das denken, sag du, setz dich hin, ich mach's lieber selber, ich konnte es besser. Also, ich will einfach sagen, ich bin kein Mathematiker. Mathematik ist absolut nicht mein Steckenpferd. Und ich könnte, also ich bin froh, wenn ich weiß, wie ein Dreisatz funktioniert. Aber wenn der David auch manches mal irgendwelche Formeln da so um sich schmeißt, da ist bei mir aus. Ich verstehe nur Bahnhof. Und mein Sohn, der Bastian, der ist wirklich in Mathe gut. Wenn der da irgendwelche Formeln mir erzählt, ich weiß nichts. Er hat der Natascha mal also einen Dreisatz erklärt und hat irgendeine Formel hingeschmissen, die das arme Mädel war aufgelöst, Tränen aufgelöst, in der Küche gesessen hat. Die war einfach fix und fertig. weil sie nicht verstanden hat, was er ihr, der hat gewusst, wie es geht. Aber er hat irgend so eine ganz komplizierte Formel ihr gesagt, die sie aber nicht verstanden hat. So. Und war für die Katz. So. Und das heißt, die Stunde, die ich jetzt mich zum Emanuel reinstellen würde, die war für ihn, für die Katz, weil er nichts verstanden hat. Ja, und ich habe aber vorgegeben, ich weiß es. Und habe gesagt, und der hat, konnte das aber jetzt nicht nachprüfen, weiß er es wirklich oder weiß er es nicht, weil er es nicht, weil er einfach noch nicht die nötige, ja, Kenntnis hatte, um das auch wirklich richtig zu beurteilen. Und genauso ging es den Ephesern. Da standen Leute da, die haben Dinge erzählt und haben sich selbst als Gesetzeslehrer bezeichnet und in Wirklichkeit haben die null verstanden. 0,00. Und das sagt Paulus hier. Ein anderes Beispiel habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Im Mittelalter sollen sich da mal Mönche drüber unterhalten haben, wie viele Engel auf einer auf einem Stecknadelspitze stehen können. Und dann haben die da stundenlang, das muss man sich vorstellen, also auf so eine Idee würde ich nicht mal kommen, haben die da drüber stundenlang, tagelang drüber philosophiert, ja, ist es einer, sind es 10, sind es 100 oder sind es 1000? Der eine hat gesagt, nein, es müssen 1000 sein. Der nächste hat gesagt, nee, 1000 bist du irre, das kann nur einer sein. Und manche haben gesagt, ihr seid ja völlig übergeschnappt, das gibt's gar nicht. So, und so haben sich die, muss ich so, die Köpfe heiß geredet und Stunden und Tage damit verbracht, darüber zu diskutieren. Dann haben sie in der Bibel nachgeschlagen. Und was war am Ende rausgekommen? Null. 0,00. Am Ende wusste keiner, waren es jetzt einer, waren es 10, waren es 100 oder waren es 1000. Keiner wusste, wie viel es wirklich am Ende waren. Hohles, leeres Geschwätz, das zu nichts führt. Sie waren einfach Pseudo-Lehrer. Dann heißt es eben im 1. Kapitel 1,7, was? Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen doch nichts. Weder was sie sagen, noch was sie behaupten. Ja? Merkt ihr? Paulus hat ganz klar gesehen, ja, die Leute, die haben keine Ahnung, von dem sie reden. Und wir müssen gar nicht mal so weit gehen. Es gibt genug Leute, auch in unserer Zeit, die auf Deutsch gesagt ihre Dummheit regelrecht hinausbrüllen. Also du brauchst bloß Richtung Grün, grüner Partei gehen, roter Partei, da in Berlin, die einfach irgendwelche hohlen, dummen Dinge weitergeben. Und im Grunde genommen ist es wirklich so, der am lautesten brüllt, der kriegt dann am Schluss auch noch Gehör. Es ist einfach wirklich grausam. Und einmal für die, die es zuhören, ist es echt, ja, einfach schrecklich. Aber das Interessante ist ja, ne, diejenigen, die eben die Wahrheit nicht kennen und auch nicht die Möglichkeit haben, das zu überprüfen, die glauben denen dann einfach irgendwann, weil sie einfach sagen, okay, ich habe keine Möglichkeit, das jetzt nachzuprüfen. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur blind denen hinterherrennen und sagen, jawohl, und siehst du doch bei diesen ganzen angeblichen Demos gegen rechts, ja, was haben die gemacht? Die sind einfach, irgendeiner schreit vorne weg. Und was machen die? Die rennen alle hinterher und brüllen einfach mit. Und wenn du dann denen sagst, ja, was, warum brüllst du da überhaupt? Warum erzählst du so einen Mist? Wenn du die dann auch konkret fragst, warum sie das überhaupt machen und mit welcher Begründung, ja, dann wissen sie oft gar nicht. Und weil sie es eben nicht wissen, weil sie einfach nur hinterher rennen und alles hinterher plappern, ja, brüllen sie noch lauter. Und dann weisen sie es, da gibt es ja Leute, die dann einfach hinterfragt haben und gesagt, ja, überlege mal, warum machst du das? Ja, dann haben sie die so niedergebrüllt und sogar einem habe ich mal ein Video gesehen, den haben sie dann richtig geschlagen und davon gejagt. Weil er einfach nur hinterfragt hat, was die da machen und warum sie es machen. Und sie einfach darauf aufmerksam wollten, die sollen doch mal überlegen, was sie da tun. Und ich denke, in Ephesus war es genauso, da gab es eben Menschen, die, wie ich es möchte sagen, ihre Dummheit regelrecht hinausgebrüllt haben. Die einfach, die vorgegeben haben, sie wissen alles, sie sind Gesetzeslehrer, sie kennen sich hier in der Bibel aus und haben aber denen, die sich jetzt nicht so gut auskannten, erzählt, was gar nicht gestimmt hat. Und manche haben es dann geglaubt, die sind denen auch gefolgt. Das Muster erlebst du immer wieder. Und andere, die konnten es schlecht nachprüfen, warum auch immer. Und da gab es aber Leute, die waren kritisch. Die haben gesagt, hoppla, da passt irgendwas nicht. Und die haben sich auch ausgekannt. Und die haben auch die Möglichkeit gehabt, nachzufragen, nachzuprüfen. Und haben dann einfach gemerkt, hoppla, da ist echt, also da stinkt es. Die sind sowas von unaufrichtig und unwahr. Und dann geht Paulus drauf ein und sagt, ja, dass das Gesetz gut ist. Also das Gesetz, das Gott uns in seinem Wort eben gegeben hat. Und da heißt es, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Wenn ich das, was hier drin steht, einfach auch mit einem klaren, nüchternen Verstand erfasse und dann auch entsprechend weitergebe und Menschen herausfordere, genau dem eben auch nachzufolgen. Herausfordere, Gott gehorsam zu sein und das zu tun, was hier in diesem Wort steht. Und dann sind es keine Worthülsen mehr, dann ist es nicht irgendein leeres Geschwätz, ja, sondern dann ist es eine Verkündigung, die Inhalt hat, die genau das tut, zu was sie da ist, nämlich Menschen ja, zu ermutigen, das zu tun, was Gott von ihrem Leben eben möchte. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Wort eben auch kennen. Für wen ist dieses Wort? Für den, der eh gerecht ist? Nee, und das wird hier auch sehr deutlich gesagt. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es rechtmäßig gebraucht wird, indem er dieses weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Wenn ich gerecht lebe, wenn ich nach dem lebe, was hier drin steht, dann brauche ich das Gesetz nicht. Wenn ich sündlos lebe, was eh keiner machen kann, dann brauche ich dieses Gesetz nicht. Dann tue ich es ja. Aber er sagt dann sehr deutlich, für wen ist dieses Gesetz? Ja, und dann geht er drauf ein. Für den Gesetzlosen und Widerspenstige, für Gesetzlose und Sünder, immer in diesem Zweiklang, also Gesetzlose und Widerspenstige. Was ist ein Gesetzloser? Wie kann man das sagen?
Ein Widerspenstiger.
Ja, ist auch ein Widerspenstiger, aber das wird ja zweimal gesagt. Also ein Gesetzloser. Allein, was das Wort schon sagt, er ist gesetzlos. Er hat keine Regeln, an die er sich hält. Also das heißt, er hat kein Gesetz. Und er hält sich auch nicht an irgendein Gesetz. Und er lehnt das Gesetz ab. Warum lehnt er es ab? Weil er es uns halten würde. Und da kommt auch wieder die ganze Evolutionstheorie in das Spiel hinein. Ja, wenn die Gott akzeptieren würden, wenn die daran glauben würden, dass Gott diese Erde geschaffen hat, wie es im ersten Mose 1:1-3 steht, dann gäbe es keine Evolutionstheorie. Wenn sie glauben würden, dass es diesen Gott gibt, dass der existiert, dann würden die im Leben, würde mir keiner auf die Idee gekommen, überhaupt eine Evolutionstheorie überhaupt in die Gedanken der Menschen hineinzubringen. Denn wenn ich weiß, dass es einen Gott gibt, dann kann ich gar nicht dieser Evolutionstheorie glauben. Denn da sind so viele Ungereimtheiten drin, die man mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen also zu 100% widerlegen kann. Und wenn jetzt einer da auch eine klare Argumentation für den Schöpfungsbericht haben möchte, dann hört euch die Predigt an, die der Matze Koch bei uns gehalten hat über die Schöpfung Gottes. Sehr klasse, also hat er richtig toll dargelegt, warum es die Evolutionstheorie nicht geben kann. Dann, wie es jetzt hier eben heißt, auch Widerspenstige. Was ist ein Widerspenstiger? Ein Widerspenstiger ist jemand, der sich gegen Dinge auflehnt, gegen gewisse, sei es jetzt Gesetzmäßigkeiten, er widerstrebt dem. Ja? Das heißt, er lehnt sich einmal gegen Gott auf. Und wenn er sich natürlich gegen Gott auflehnt, was ich jetzt gerade in Bezug auf die Evolutionstheorie gemeint habe, dann lehne ich mich natürlich auch gegen sein Gesetz auf. Dinge, die Gott einfach als gut empfindet, die will der gar nicht haben. Weil er einfach sagt, nein, ich lehne diesen Gott ab. Und dann lehnt er alles ab, was er in seinem Wort hier schreibt. Es ist aber nicht nur so, dass er es ablehnt, sondern oft sogar, er bekämpft es auch. Und er widerspricht. Und er findet Argumente und Erklärungen, warum er denn nicht diesem Gott nachfolgen soll. Und er greift, er greift Gott und auch natürlich sein Wort an und lebt so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja? Wenn ich richtig massiv den jetzt angreife, ja, dann widerspricht er weniger. Und genau das erleben wir Land auf, Land ab, auch mit diesem ganzen, was ich vorhin schon gesagt habe, grün, schwarz, gelb, rot, was da in Berlin rumkeucht und fleucht. Die meinen, die müssen angreifen und alles Gute einfach, wie ich schon sagte, eben niederbrüllen und haben teilweise auch damit Erfolg. Wobei die Leute mittlerweile kapiert haben, langsam immer mehr kapieren, was das für ein Mist ist, was die da verzapfen. Dann sagte hier gottlos. Was bedeutet allein dieses Wort gottlos? Sie sind gottlos. Sie leben losgelöst von Gott. Ja. Was soll dann aus dem Leben, was gottlos gelebt wird, was soll da am Ende rauskommen? Ja. Kann da nur Chaos entstehen. Jemand, der gottlos lebt, ja, er kann mit diesem Gott nichts anfangen. Er will auch von diesem Gott gar nicht mal was wissen. Das erleben wir auch, wenn wir mit Menschen reden, die einfach ihr Leben ohne Gott leben. Viele Menschen zumindest. Und es gibt aber Menschen, die trotzdem irgendwo denken, Mensch, hoppla, irgendwas stimmt da, muss da dran sein an dem, was Menschen, die Jesus nachfolgen, sagen. Ein Gottloser, er widerspricht dem Gottgläubigen. Weil er meint, das kann nicht sein, was du glaubst. Ja? Aber im Stillen respektiert er, dass er eine Linie in seinem Leben hat. Dass er ja einfach auch konsequent sein Leben mit Gott lebt. Und er lebt auch in permanenter Auflehnung gegen Gott. Dann sagt er hier, ein Sünder. Was ist ein Sünder? Oder was ist Sünde überhaupt? Zielverfehlung, ja. Er verstößt ganz einfach gegen Gottes Gebote und Richtlinien. Er missachtet die Gebote Gottes und die Richtlinien Gottes. Und ein Sünder, und da kommen wir wieder auf das Gesetz. Ein Sünder braucht das Gesetz, damit er weiß, was vor Gott Gültigkeit hat. Damit er überhaupt seine eigene Sünde erstmal erkennt. Es ist total toll. Ja, wenn ich nichts von Gottes Wort, Gottes Maßstäben kenne und weiß, dann lüge ich, wie mir das gerade passt. Dann stehle ich möglicherweise, weil ich keinen Maßstab habe. Mein inneres Gefühl sagt mir vielleicht, ja gut, okay, das gehört dem anderen, das gehört nicht mir, eigentlich darf ich es nicht nehmen. Ja, aber trotzdem tut man es. Oder andere Dinge, ja. Aber wenn ich eine Ahnung habe, was richtig und falsch ist, dann weiß ich, was ich tun will. Und dann weiß ich auch, dass das, was ich tue, falsch ist und damit auch Sünde ist. Deswegen ist das Gesetz da oder die Bibel da, um einfach uns klar zu machen, was vor Gott richtig und was vor Gott falsch ist. Heillos, schreibt er hier, Paulus. Ohne Heil, kein Retter. Heillose, möchte ich dann nochmal weitergeben, verbreiten Unheil. Heillose Menschen verbreiten Unheil, Chaos. Dann beschreibt er hier Unheilige. Ich möchte jetzt einfach erstmal darauf eingehen, wenn ich unheilig verstehen will, muss ich wissen, was ist heilig. Heilig heißt im Grunde nur mal abgesondert. abgesondert für den Dienst, zum Dienst für Gott. Heilig. Heilig ist abgesondert, ist nur für den Dienst für Gott bestimmt. Es ist rein. Es muss sauber sein, rein, fehlerlos, fleckenlos. Im Sprachgebrauch der Bibel, es muss ohne Sünde sein. Nicht befleckt. Und es entspricht zu 100% den Anforderungen, die zum Dienst für Gott notwendig sind. Und derjenige, der heilig ist, darf auch in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Wenn jetzt aber jemand unheilig ist, das heißt, er ist einmal unrein, also verschmutzt, sündig, er ist auch nicht zum Dienst für Gott zu gebrauchen und er darf auf keinen Fall in die Gegenwart Gottes. Und deswegen ist es für jeden Menschen wichtig, dass er diese Reinigung, die Gott uns gibt in Jesus Christus, dass er die an sich selber erfährt, um überhaupt nach seinem Tod in die Gegenwart Gottes überhaupt zu treten. Und dann geht es weiter, wo ich schon mal einen Text vorhin vorgelesen habe, 2. Mose 21, 12, 17, da heißt es, Vatermörder, Muttermörder und Mörder. Ich fand es sehr interessant, dass Paulus diese drei Arten von Mördern hier erwähnt. Ich hätte jetzt gesagt, Mörder, sagt im Grunde auch, aber ich denke, es hat schon eine Bedeutung, dass er da gezielt auch drauf eingeht, Vatermörder, Muttermörder und Mörder, und dass er da einen Unterschied macht. Und deswegen will ich jetzt auch noch einmal die Bibelstelle lesen aus 2. Mose 21, 12. Das wird ja auch hier in dem interessant ist es, dass im 2. Mose 21 ja nicht einmal erwähnt, gesagt wird, dass der die Eltern gemordet hat. Das ist ja eigentlich noch eine Stufe drunter. Der hat ja nicht einmal umgebracht. So, und selbst das ist für Gott so schrecklich, dass er gesagt hat, ja, der soll getötet werden. Ich lese es nochmal vor. Wer einem Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss er getötet werden. Hat er ihn aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand wieder fahren lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Doch wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihm hinterlistig umbringt, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt. Und dann, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Da geht es ja nicht einmal darum, dass die Eltern nicht getötet, er hat sie nur geschlagen. Also nur, Entschuldigung. Wenn ich mir bedenke, als ich noch sehr jung war, zwischen 10 und 12 irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ich da wirklich war, da stand mein ältester Bruder oben bei uns am Dachboden und hat eine Axt in der Hand gehabt, hat zu meinem Vater gesagt, wenn du hochkommst, schlag ich dir den Schädel ein. Das musst du dir mal vorstellen. Gruselig, echt gruselig. Ich stand unten an der Treppe und mein Vater stand neben mir. Also das ist ein Bild, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ja? Und wenn du sein Leben anschaust, ja, es ist schon sehr verkorkst verlaufen. Der hat sich dann irgendwann mal der Scientology-Kirche angeschlossen. Ich habe das zufällig mitgekriegt, weil ich da in München auf dem Osterjugendtag war. Und mich hat es so bewegt. Ich habe dann die ganze Nacht, weiß ich noch, zwischendrin immer vielleicht 1-2 Stunden geschlafen, die ganze Nacht gebetet gehabt und gesagt, Herr Jesus, hol du ihn aus dieser Sekte raus. Und er hat es dann, Gott hat es wirklich gemacht, er kam dann aus dieser Sekte raus. Aber sein restliches Leben ist schon sehr, nicht besonders gut verlaufen, sage ich jetzt mal. Ja, also da geht es jetzt nicht einmal darum, dass man die Eltern erschlägt. Und ich denke gerade jetzt auch für, also das betrifft jetzt nicht nur junge Menschen wie euch, wir jetzt. Das betrifft jeden von uns. Wir alle haben Eltern. Bei manchen leben sie noch und bei manchen leben sie nicht mehr. Aber wir haben alle Eltern. Und da gebietet uns Gott, uns richtig ihnen gegenüber zu verhalten. Also da geht es jetzt darum, wer seinen Vater und seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Also das heißt, wenn einer die Hand gegen seine Eltern aufhebt, dann ist im Grunde Gottes Todesurteil über ihn gefällt. Dann, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er ihn Gewalt gefunden hat, der muss getötet werden. Das heißt im Grunde ein Menschenhändler. Was jetzt Paulus auch hier sogar schon erwähnt. Der muss getötet werden. Das heißt, wenn jemand anderes, sagen wir, wie man es damals gemacht hat, man ist in Afrika eingefallen, hat irgendwelche Afrikaner genommen und hat die nach Amerika oder sonst irgendwo hin, England und was weiß ich wo, überall hin verkauft. Und die sind dann als Sklaven, die haben geschuftet wie blöd, haben nur das Nötigste zum Essen gekriegt, noch irgendwie ein dürftiges Dach über dem Kopf und das war's. Und sind dadurch steinreich geworden, weil sie einfach, auf Deutsch gesagt, billige Arbeitskräfte hatten und die Produkte, die dadurch dann eben erwirtschaftet wurden, sind teuer verkauft worden. Übel, richtig übel. Ja, und dann heißt es weiter, ja, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. Das ist noch einmal eine Steigerung. Das ist aber noch nicht einmal, dass die getötet wurden. Und in der Vergangenheit gab es genug Beweise, wo Kinder ihre Eltern getötet haben. Absalom hat zwar David nicht getötet, aber er wollte ihn töten und hat die Hand gegen ihn aufgehoben. Und was ist passiert? Er ist dann, Gott hat dann ihn gestraft, indem er, der war ein toller Mann, hübsch und alle groß gewachsen und sein Haar, er muss langes Haar gehabt haben, verfängt sich in Bäumen und dann, zack, war es vorbei, war er tot. Aber das war die Auswirkung davon. Und Gott, ich denke, wir müssen es auch ernst nehmen. Also, dass Gott solche Dinge ihm sehr, sehr wichtig sind. Und ich denke, gerade jetzt in Bezug auf Eltern, da legt Gott natürlich schon noch einen ganz anderen Wert drauf. Und das hat noch eine ganz andere Präsenz, weil eben Gott will, dass wir als Kinder, und da, wie ich jetzt schon gesagt habe, das geht nicht nur um euch, ihr seid Kinder, ihr seid doch jung, aber jeder von uns hatte Eltern oder hat Eltern. Ich habe noch eine Mutter. Ja? Das heißt, ich muss ihr gegenüber mich auch respektvoll verhalten. Und ihr den Gott mir befiehlt, den nötigen Respekt eben entgegenbringen. Ja? Wenn ich das befolge, genau, dann wirst du lange leben auf Erden. So heißt es, genau, das ist richtig. Das einzigste Gebot mit Verheißung, stimmt. Ich will jetzt aber da nicht noch weiter darauf einsteigen, aber mir war das jetzt einfach wichtig, einfach das bewusst zu machen, wie wichtig Gott ist, auch, dass wir uns da auch richtig eben verhalten. Dann Unzüchtige. Unzüchtige sehen wir zuallererst immer, ja, der, sagen wir in der Regel, in Bezug auf sexuelle Verirrung, was auch in den allermeisten Fällen der Fall ist. Aber was geht dem Unzüchtigen voraus? Ein zügelloses Leben. Der hat keine Disziplin, der Mann oder die Frau. Ja? Er ist nicht bereit, sich einfach zurückzuhalten. Und das zu tun, was Gott in seinem Wort will. Ich war auf einem Event, ja, und da war es so, dass dann ich mich da mit einer Frau dort unterhalten habe und sie irgendwo die da habe ich schon richtig gemerkt, ja, sie will mehr als nur einfach reden. Puh, ja, also mir war es schon etwas unwohl, gebe ich ehrlich zu. So, was machst du jetzt? Ne? Jetzt habe ich dann versucht, irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Aber irgendwie nicht ganz geschafft, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, wie komme ich jetzt raus? Was mache ich jetzt, damit ich die loswerde? Weil ich weiß ganz genau, das wird am Ende, wird möglicherweise, wenn ich jetzt dann nicht die nötige Disziplin aufbringe, werde ich mit der Frau im Bett landen. War verheiratet, alles. Und dann habe ich innerlich gebetet und habe einfach gesagt, Herr Jesus, hilf mir du jetzt, gib mir du jetzt irgendeinen Ausweg aus dieser Situation. Ich will das nicht, weil ich weiß, es ist falsch vor dir. Und dann fiel mir ein, ich habe noch mit jemandem reden wollen und müssen. Und da habe ich gesagt, du, entschuldige bitte, aber ich muss mit dem noch irgendwas klären. Ich komme dann auch wieder. Ja? Und dann bin ich zu demjenigen gegangen, habe mit dem über eine bestimmte Sache geredet. Und es hat jetzt nicht nur 2-3 Minuten, es hat halt 10 oder wie viele Minuten gedauert. Und dann sehe ich, wie dann jemand anderes an den gleichen Tisch kam. Und der lag dann schon so halb über den Tisch drüber, hat ihr so in die Augen gesagt, okay, danke, Herr Jesus. Die sind dann auch auf die Tanzfläche, haben dann getanzt, auch sehr, was weiß ich, sehr körpernah und so weiter. Und dann dachte ich, okay, ja, die zwei werden heute wahrscheinlich die Nacht miteinander verbringen. Und interessanterweise war es dann auch so, dass der das Zimmer direkt neben mir hatte und in der Früh um 7:30 oder um 7, als ich dann wach wurde, hat man gehört, was da drüben abging. Ja. Und was ich damit sagen will, ja, dem Ganzen, also sage ich jetzt mal Unzucht, da gibt es eine Vorgeschichte. Das passiert nicht einfach und sagt, das ist jetzt einfach vom Himmel gefallen und ich lag dann plötzlich bei derjenigen oder er bei mir im Bett. Nein, es ist nicht so, sondern dem geht was voraus. Das heißt erstens, ich bin einfach undiszipliniert. Und zweitens, wenn ich dann selber einfach merke, ich habe da, das könnte jetzt für mich einfach problematisch werden, dann muss ich doch einfach den Draht nach oben suchen und Gott darum bitten, dass er mir jetzt einfach hilft aus dieser Situation. Und ich gebe dir 100% Garantie drauf, dass wenn du das tust, dass Gott auch wirklich dich dann davor beschützt, dass er dich davor bewahrt, ja, dich in der Hinsicht zu versündigen. Und glaub, Gott wird's tun. Und was auch, sage ich jetzt mal, unzüchtiges Halten eben beinhaltet, ist, dass man eben sich selbst auch nicht im Griff hat. Nochmal, zügelloses Verhalten. Man hat sich selbst nicht im Griff. Man hat keine Disziplin. Ja, und es ist auch Schwelgerei, Ausschweifung. Und dann eben auch Hurerei, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dann eben einfach, dass es dir wurscht ist, mit anderen und mal mit der, mal mit jener und mal mit der anderen in die Kiste zu springen. Ich habe noch einige Punkte draufstehen, aber ich überspringe die jetzt alle. Knabenschänder, Menschenhändler, Herr Menschenhändler bin ich da drauf eingehen, Lügner und so weiter. Gesunde Lehre muss bewahrt werden. Eine Gemeinde muss dafür kämpfen, die gesunde Lehre zu bewahren. Und die Gemeinden heute stehen immer mehr unter scharfem Beschuss, was diese gesunde Lehre betrifft. Und drum ist es so wichtig, einfach, drum lese ich jetzt auch noch einmal den Vers 1, 1. Timotheus 4, Vers 16, da heißt es, habt Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dir zuhören oder die dich hören. Ich sag's noch einmal, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du selbst dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und ich habe mich gefragt, wirst du dich selbst retten? Ich dachte, warum schreibt er, ist doch errettet. Er hat sich doch bekehrt. Aber was mir dann eben heute Morgen ist mir das noch so durch den Kopf gegangen, darum habe ich das jetzt hier eingefügt, wirst du dich selbst retten vor dem Gericht Gottes? Wenn ich jetzt mich heute hier herstelle und Dinge verkündige, die falsch sind, die dem Wort Gottes entgegenstehen, dann erwartet mich das Gericht Gottes. Ich werde auch irgendwann, wie jeder Einzelne von uns hier, irgendwann vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und dann wird Gott genau mich analysieren und sagen, du, was hast du da in Golzen gepredigt? Was hast du in Rothenburg gepredigt? Oder sonst irgendwo? Hast du das, was hier in diesem Wort steht, auch klar verkündigt? Oder hast du da Dinge weggelassen, die wichtig gewesen sind? Hast du Dinge einfach, die den einen jetzt heute Morgen im Gottesdienst für den wichtig gewesen, hast du die einfach, das einfach unter den Tisch fallen lassen, verschwiegen. Da werde ich, Gott wird mich diesbezüglich richten. Und deswegen, glaube ich, hat Paulus das auch dem Timotheus so gesagt gehabt. Ich lese es nochmal. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Lasst uns einfach an diese Lehre, an der klaren Lehre, die Gott uns hier in seinem Wort gibt, lass uns daran festhalten. Und lass uns den Weg mit Jesus ganz konkret und geradlinig gehen. Paulus richtet hier an Timotheus einen Appell, auf die Lehre, auf die gesunde Lehre zu achten und sie darauf zu beharren. Lasst uns das genauso machen. Lasst uns an dieser Lehre festhalten und ihm gehorsam sein in dem, was wir tun. Amen. Amen.